HR Info. Das Interview.
Mit Oliver Günther. Es gilt als eines der ambitioniertesten Projekte der ARD in diesem Jahr. Unter der Überschrift Mitten in Deutschland NSU sendet das erste 3 Spielfilme, die sich mit dem nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU, beschäftigen. Jener rechtsterroristischen Gruppe, die in den Jahren 2000 bis 2007 mutmaßlich 10 Menschen ermordete, außerdem mehrere Sprengstoffattentate und Banküberfälle verübte. Heute Abend läuft der letzte Teil der Trilogie. Der Titel: Die Ermittler nur für den Dienstgebrauch. Thema ist die Rolle der deutschen Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex. Der Regisseur des Films ist Florian Kossen. Was reizt einen Filmemacher am Fall NSU? Taugt das Thema rechter Terror für einen Thriller? Und wie aktuell ist die Geschichte des nationalsozialistischen Untergrunds, fast 10 Jahre nach dem letzten Mord der rechten Killer? HR Info, das Interview mit dem Filmemacher Florian Kossen. Herr Kossen, ich würde ganz gerne anfangen mit ein paar Angaben zu Ihrer Person. Geboren?
Am 3. Januar 1979 in Tel Aviv, Israel.
Wie viele Filme haben Sie als Regisseur bislang gemacht?
Spielfilme 3.
Ihr Vorbild als Regisseur? Gibt's sowas?
Spontan, ohne nachzudenken, Wim Wenders, der Fotograf.
Als Filmemacher will ich
berühren.
Wann haben Sie zum ersten Mal von den NSU-Morden gehört?
Ich habe das erste Mal davon gehört, als der Camper abbrannte, 2 Leichen gefunden wurden, ein Arsenal von Waffen, 70.000 Euro. Das Interessante, es war auf der Panoramaseite der SZ, wo ja Vermischtes und Hollywoodeskes immer so auf, und von dort wanderte es ja dann in die deutsche Politik, Teil der SZ, ich bin SZ-Abonnent, und dort blieb es dann für eine viel längere Weile, als man womöglich dachte, und dann wanderte es ja irgendwann ins Feuilleton und das Theater und das Zeitgeschehen, und da wurde es tatsächlich für mich interessant, weil da wurde es mehr als nur eine furchtbare Verbrechensserie, sondern ein Phänomen, was in meinen Augen ganz viel über unser Land und unsere Zeit aussagt.
Diese Meldung von dem abgebrannten Camper mit den beiden erschossenen NSU-Terroristen war im November 2011. Am Anfang war ja erstmal gar nicht klar, dass die beiden Männer, die sich da erschossen haben oder die da tot aufgefunden wurden, dass es NSU-Terroristen sind. Also im Grunde genommen der Kern dieser rechtsterroristischen Zelle. Können Sie sich noch erinnern, weil Sie sagen, Sie haben es auf der Panorama-Seite gelesen, was so Ihre erste Reaktion war?
Es wirkte fast unwirklich. Es wirkte wie eine Beschreibung aus einem Action-Drehbuch, wo man dem Drehbuchautor raten würde, doch ein bisschen zu recherchieren mit der Realität. Da seien ein paar zu viele Zutaten in dieser Szenerie drin. Und peu à peu kam ja heraus, dass das mitnichten Hollywood war, sondern sich tatsächlich in Eisenach, was sich genau abgespielt hat in diesem Camper vor dem Tod, wissen wir ja nicht. Aber das, was nach dem Brand vorgefunden wurde, zumindest nach unserem Kenntnisstand, sind doch eine Menge Zutaten, die bis heute eigentlich kein kongruentes Rezept ergeben.
Der NSU ist für mich A, ein wichtiges Stück deutscher Geschichte, oder B, aktueller denn je.
Beides. Also da muss man bei Gabriela Sperl den Hut nicht tief genug ziehen, dass sie nicht nur Filmproduzentin, sondern Historikerin ist. Und letztendlich auch die Erfinderin, die Idee hatte, sich dem NSU filmisch anzunähern, durch 3 Perspektiven. Nämlich 3 Filme zu machen aus der Sicht der Täter, der Opfer und der Ermittler. Und dadurch im Zusammenspiel womöglich eine Dreidimensionalität zu erzeugen, die eine Wahrhaftigkeit hat. Sie hat da 2012 mit angefangen, das muss man sich mal vorstellen, vor 4 Jahren, und hatte aber als Historikerin das richtige Gefühl, wann Vergangenheit was mit unserer Gegenwart zu tun hat und wo wir womöglich aus Vergangenheit nicht nur lernen können, sondern lernen müssen.
Herr Kossen, lassen Sie uns mal schauen so auf Ihr Verhältnis zu diesem Stoff. Und auch zu dem Film, den Sie jetzt ja zu dieser Trilogie beisteuern. Der NSU hat seine Taten zwar erst ab dem Jahr 2000 verübt, aber entstanden ist der nationalsozialistische Untergrund viel früher, in den 90er Jahren, im Klima der ausländerfeindlichen Angriffe von Hoyerswerda, von Rostock-Lichtenhagen. Sie haben damals gar nicht in Deutschland gelebt. Sie sind Sohn eines deutschen Diplomaten, haben auch schon gesagt, Sie sind in Tel Aviv geboren, haben viele Jahre Ihrer Jugend im Ausland gebracht. Ist dieser Film zum Thema NSU für Sie auch so ein Stück nacherlebte deutsche Geschichte, weil in den 90er Jahren waren Sie, glaube ich, noch gar nicht in Deutschland.
Nein, da lebten wir, wir haben bis 95 im Ausland gelebt, in Israel, Kanada und Spanien. Und als besagte Häuser und Ausländerheime in Brand gesetzt wurden in den 90ern, war das zum ersten Mal sich in der Ferne für ein Deutschland schämen, welches irgendwie meins war, durch Reisepass, durch Sprache, in dem ich aber noch nie gelebt hatte. Da wurde mir eigentlich klarer denn je, dass ich natürlich wahrscheinlich mein Leben lang einen fremden Blick, einen von außen Blick auf Deutschland haben werde, den auch immer noch habe, obwohl ich hier sehr gerne lebe. Und mein Regiekollege Süli Aladag, der den zweiten Film gemacht hat aus der Sicht der Opfer, der hat in einem Interview gesagt, wir haben diese Filme auch aus Liebe zu diesem Land gemacht. Und das stimmt, obwohl die Filme schmerzen und wehtun.
Sie sagen, Sie haben eigentlich bis heute einen fremden Blick auf dieses Land. Hat der Ihnen geholfen?
Absolut.
Weil?
Ich greife mal zwei Schritte zurück. Deutschland war für mich sehr lange deutsche Botschaften, das Amtszimmer meines Vaters, wo es dieses Fähnchen auf den Tischen gab und man sprach Deutsch und es hing dieser Adler an der Wand. Und es war so ein, ich würde sagen, fast naives Vertrauen in dieses Land, was womöglich so ein bisschen langweilig ist, aber sehr ordentlich ist und wo die Dinge funktionieren und die Dinge eine Gerechtigkeit und eine Rechtmäßigkeit haben, immer. Und irgendwann, sobald man sich anfängt, da reinzulesen, und da gibt es ja eine sehr ausführliche Literatur inzwischen über das Versagen der Behörden und der Ermittlungen, dann fängt dieser Glaube an zu kippen. Und an der Stelle tut es, glaube ich, ganz gut, mit einem fremden Blick darauf zu gucken, weil da Dinge passiert sind, die wir alle, glaube ich, nicht erwartet oder nicht für möglich gehalten haben. Und es womöglich ganz gesund ist, fast künstlich von außen drauf zu schauen, auf dieses Deutschland, auf diese Behörden, die in unserem Sinne für die Demokratie und für die Sicherheit arbeiten und wo doch zwischen den Zeilen Dinge passiert sind, die so womöglich nicht ganz richtig sind.
An der Stelle müssen wir vielleicht mal erklären, worum es in Ihrem Film geht. Die Ermittler, nur für den Dienstgebrauch, ist der Titel. Es geht im Grunde genommen darum, warum es den Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht gelang, über mehrere Jahre, die ja diese Terrorserie des NSU angedauert hat, über mehrere Jahre dem NSU-Trio auf die Spur zu kommen. Und Sie stellen in Ihrem Film mögliche Gründe dafür dar, weshalb die Sicherheitsbehörden versagt haben und eben die Täter nicht ermittelt haben. Das ist im Grunde genommen der Kern Ihres Films. Jetzt sagen Sie, der fremde Blick hat Ihnen eigentlich geholfen. Sie sagen aber auch, Ihre Biografie oder Ihr Großwerden war geprägt von so einem naiven Vertrauen, auch in diesen etwas langweiligen, aber funktionierenden Staat. Ist dieses Vertrauen jetzt zerstört?
Ich würde nicht sagen zerstört, aber es ist erschüttert. Wir haben uns sehr, sehr genau mit Zielfahndung beschäftigt. Wenn in Deutschland jemand abtaucht, dann kommt das bei der Zielfahndung auf den Tisch. So, die Zielfahndung hat in Deutschland eine Trefferquote, vor allem in Thüringen, von 95-98%. Anders gesagt, wenn man vorhat, abzutauchen, ist Deutschland ein verdammt schlechtes Pflaster. Man wird in der Regel gefunden. Dieses Trio, Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt, sind von 98 bis 2011, 13 Jahre lang, nicht nur im deutschen Untergrund, wenige hundert Kilometer von ihrer Heimat entfernt geblieben. Sie haben in dieser Zeit 10 Morde, 15 Banküberfälle und 2 Sprengstoffattentate ausgeübt. Das ist rein statistisch, ist da irgendwas seltsam. Und wenn in diesem, man liest ja sehr oft von, es war ein Zufall. Meinem Gefühl nach, wenn ein Zufall zu oft hintereinander passiert, dann verdient er irgendwann nicht mehr den Namen Zufall.
Man muss es vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Das NSU-Trio, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt sind 1998 abgetaucht, als die Polizei eigentlich kurz davor war, die drei festzunehmen, weil in einer Garage, die die drei angemietet hatten, Sprengstoff gefunden worden war. Sie sind dann tatsächlich der Polizei entwischt, sind abgetaucht und obwohl Zielfahnder, Sie haben das schon angesprochen, auf die drei angesetzt waren, ist es letztendlich nicht gelungen, aus welchen Gründen auch immer, die drei zu ermitteln, die dann aus dem Untergrund ihre Terrorserie verübt haben. Wenn Sie so die wichtigste Erkenntnis, die am Ende der Arbeit an Ihrem Film für Sie persönlich steht, wenn Sie die benennen müssten, wie würde die aussehen?
Das Thema der Architektur der Sicherheit ist ja wichtiger denn je. Also jetzt nach Brüssel, nach Paris. Ich war gerade in Cannes, wo unser Film in die Welt tatsächlich gerade mit großem Interesse verkauft wird. Und man muss plötzlich wieder den Personalausweis dabei haben. In heutigen Zeiten ist, glaube ich, dieses Thema wichtiger denn je. Und gleichzeitig muss man sich im Klaren sein, dass diese verschiedenen Behörden, die für unsere Sicherheit arbeiten, durchaus mit unterschiedlichen Währungen hantieren. Mhm. Und dass es passieren kann. Und das sollte man nochmal in Frage stellen. Und ich würde vielleicht ein Thema hervorheben. Ich finde, das Thema V-Mann ist eigentlich noch nicht genug durchdiskutiert worden, wo Leute aus der rechten Szene bezahlt werden dafür, dass sie spitzeln, dass sie ihre Szene verraten. Das heißt, man muss ihn eigentlich dort halten in dieser kriminellen Szene, damit er weiter informiert und ihn weiter dazu bringen, auch Dinge zu wissen. Also da würde ich aus einer moralischen Sicht, finde ich das ein sehr interessantes Thema, wo es sehr schwer fällt, eine klare Antwort zu geben.
HR Info, das Interview mit dem Filmemacher Florian Kossen. Er ist Regisseur des letzten Teils der NSU-Trilogie im ersten in der ARD. Der Titel des Films, Die Ermittler nur für den Dienstgebrauch. Der Film wird heute Abend ausgestrahlt. Die Reihe unter dem Titel Mitten in Deutschland gilt als eine der ambitioniertesten Projekte der ARD in diesem Jahr und wurde in den zurückliegenden 10 Tagen gesendet. Herr Kossen, ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, die Filme kommen genau im richtigen Moment. Welche Parallelen sehen Sie zwischen dem NSU und der aktuellen Situation in Deutschland?
Unsere Filme fangen ja an in den 90er Jahren, in dieser Stimmung, in diesem Vakuum nach der Wende in den neuen Bundesländern, wo plötzlich eine neue unüberschaubare Gruppe an Neonazis plötzlich so da war. Und damals wurden Sprüche gegrölt und gesprochen, auch in den Filmen, von Neonazis, von Skinheads. 20 Jahre später hört man teilweise die gleichen Sprüche. Der Unterschied ist, das sind nicht mehr nur noch die Skinheads ganz rechts am rechten Rand, sondern die Sprüche sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und deshalb heißt die Reihe auch Mitten in Deutschland. Wenn man die Wahlen anguckt, wenn man die Ergebnisse und auch die Sprüche innerhalb der AfD anguckt, dann sind da ganz gefährliche Ähnlichkeiten, die also gefühlt viel, viel näher an uns rangerückt sind, als sie es noch Mitte der 90er waren.
Aber ist es nicht so, dass man so ein Stück weit auch die Terrormorde relativiert, wenn man sie in Beziehung setzt zu dem, was im Moment an Stimmung erstmal im Lande da ist? Also wir haben eine Zunahme von ausländerfeindlichen Straftaten, möchte ich überhaupt nicht verharmlosen. Die finden auch leider tagtäglich in der Vielzahl statt, diese Straftaten. Aber das ist ja immer noch was anderes als eine Terrorserie, wo strategisch genau organisiert 10 Leute über 10 Jahre erschossen werden, Banken überfallen werden, Sprengstoffattentate verübt werden.
Das ist absolut richtig. Und soweit unseres Wissens nach gibt es gerade auch nicht eine vergleichbare Terrorserie. Allerdings eine Terrorserie dieses Ausmaßes, die wächst nur in einer bestimmten Stimmung. Im letzten Jahr 2015 wurden in Deutschland 1000 Ausländerheime angegriffen. Das sind mehr als 3 pro Tag. Ich sage nicht, dass wir da sind, wo es in den 90ern, aber wir bewegen uns dahin. Und wenn wir aus Geschichte lernen können, dann die Dinge frühzeitig zu erkennen, zu benennen und zu hoffen, dass es nicht weiter in eine bestimmte Stimmung marschiert, die im Moment nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich in ganz Europa gefühlt immer weiter nach rechts abrutscht.
Was sollen die Filme, können die Filme, insbesondere Ihr Film, da bewirken? Haben Sie die Hoffnung, dass die Filme Wirkung haben?
Als szenische Filmemacher bringen wir keine neue Wahrheit ans Licht. Wir bringen keine neuen Fakten. Ich bin da auch wirklich für Arbeitsteilung. Investigative Journalisten machen das, Dokumentarfilmer machen etwas anderes. Als Spielfilmer kann ich aber eine Sache machen. Ich kann durch ganz viel Recherche, basierend auf ganz viel Fakten, eine Geschichte erzählen, die plötzlich eine Emotion kreiert. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In unserem Film, es gibt eine Serie von sehr dubiosen Todesfällen bei Zeugen kurz vor oder kurz nachdem sie im NSU-Prozess ausgesagt haben oder aussagen sollen. Das kreiert ein Gefühl von Unglaublichkeit, Fassungslosigkeit. Genau dieses Gefühl haben wir in den Film übertragen, dass auch eine Person, die aussagen möchte, plötzlich stirbt. Ich kann nicht beweisen und ich beweise auch nicht, dass XY der Mörder ist, dieser Person. Aber ich kann genau dieses Gefühl aus der Realität, und da kann man sich die Beispiele des V-Manns Corelli, des Aussteigers Florian Heilig, seiner Ex-Freundin, da gibt es eine Vielzahl von Menschen, die innerhalb dieses Prozesses ums Leben gekommen sind, unter sehr, sehr seltsamen Gegebenheiten, nennen wir es mal. Und das kann ich sozusagen filmisch übertragen, um dem ein Gefühl von, das Gefühl von Unglaublichkeit emotional zu transponieren.
Da sind wir, finde ich, an einem sehr interessanten Punkt, Herr Kossen. Mhm. Das Verhältnis von Fakten, von recherchierten Fakten und Fiktion in Ihrem Film. Ich hatte mir den Film vorher tatsächlich auch anschauen können und ich habe mir an mehreren Punkten immer wieder die Frage gestellt, ist das jetzt tatsächlich so gewesen? Und ich wollte tatsächlich auch mit Ihnen mal so 2, 3 Beispiele durchgehen. Mhm. Und ich hatte mir tatsächlich diese Szene, die Sie schon angedeutet haben, gegen Ende des Films aufgeschrieben. Da ist ein Neonazi bereit auszupacken. Und wenige Minuten vor dem entscheidenden Treffen mit dem Fahnder explodiert sein Auto. In der Form, also Fiktion, so wie Sie es eben beschrieben haben, aber beruhend auf tatsächlichen Ereignissen.
Mhm. Alle polizeilichen Ermittlungen in unserem Film sind sehr akkurat recherchiert. Die sind entsprechend 1:1 letztendlich den Fakten, die wir haben. Fast alle Figuren beruhen auf wahren Figuren, die es so gegeben haben. Wir haben sie filmisch sozusagen fiktionalisiert. Wir haben in dem Fall, den Sie sprechen, da braucht man nur ein bisschen sich zu Onkel Google begeben und wird auf mehrere Identitäten stoßen, die unter ganz seltsamen Umständen in ihrem Auto verbrannt sind, die unter ganz seltsamen Umständen an nicht erkannten Krankheiten plötzlich kurz vor oder kurz nach ihrer Aussage verstorben sind. Das haben wir in diesem Fall filmisch verdichtet zu einer fiktionalen Figur. Diese Figur, die bei uns Breiling heißt und die das Gesicht eines Schauspielers hat, hat es so nicht gegeben. Die Komponenten aber, die sie ausmachen, auch wie sie angeworben wurde und was für Leute vom Verfassungsschutz direkt aus dem Gefängnis heraus angeworben wurden, nachdem sie als Beispiel einen Schwarzen halb totgeschlagen haben, dann versucht haben anzuzünden und dann versucht haben zu ertränken. Genau diese Person wurde dann über mehrere Jahre Mitarbeiter des Verfassungsschutzes als V-Mann. Das haben wir sozusagen da aus der Realität recherchiert, fiktional in eine filmische Figur verdichtet.
Noch ein zweites Beispiel. Da kommt es, finde ich, zum besonders bizarren Kontrast, weil im Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen wird ein farbenprächtiger venezianischer Karneval gefeiert, während der schon von Ihnen besagte V-Mann des Verfassungsschutzes einen Ausländer fast totprügelt. Mhm. Gab es diese Feier im Verfassungsschutz wirklich? Das wirkt dermaßen bizarr, diese Situation.
Ich sag's mal so, der ehemalige Chef des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Herr Röver, war bekannt für seine Feste. Und er war bekannt für gewisse militärische Kostüme, die er gerne trug. Das haben wir zu einer filmischen Karnevalsszene verarbeitet. Die Szene, wo ein Schwarzer halb totgeschlagen wird von einer Gruppe von Neonazis, hat es auch gegeben. Was wir gemacht haben, wir haben sie gegeneinander geschnitten. Wir haben eine zeitliche Parallelität, die es so nicht gegeben hat, die aber eine filmische Wirkung hat. Wenn man sieht, was auf 2 verschiedenen Ebenen, die gewissermaßen miteinander arbeiten, parallel in Deutschland in einer bestimmten Zeit passiert ist. Und das, finde ich, hat eine Wahrhaftigkeit.
Das Ganze basiert auf Fakten, aber die Fakten werden so zusammenmontiert, dass sie natürlich eine Wirkung haben, die weit über die Realität hinausgeht. Mhm. Das finde ich gerade bei einem Fall wie dem NSU, wo ja auch viele Fragen, Sie haben es auch selber angedeutet, schon so ungeklärt sind, auch ein Stück weit problematisch, weil man im Grunde genommen Fakten nochmal auflädt und die durch die Fiktionalisierung und durch die Montage eine Bedeutung bekommen, die sie erstmal per se nicht unbedingt haben.
Das sehe ich tatsächlich anders. Also es sind bewusst ja wirklich Spielfilme. Unsere Filme sprechen kein Urteil. Die finden ganz bewusst parallel, obwohl der Prozess noch läuft und obwohl noch kein Schuldspruch gesprochen
aber
ist.
Aber über die Sicherheitsbehörden fällen Sie schon ein Urteil in Ihrem Film, nämlich, dass Sie versagt haben.
Ja, ja.
Und dass der Verfassungsschutz Informanten der rechten Szene geschützt hat gegenüber polizeilicher Strafverfolgung.
Das kann man auch nachlesen, das sind Fakten, ja.
Umgekehrt braucht man diese Emotionalisierung, man könnte vielleicht auch sagen den Thrill, um so ein schwieriges Thema wie den NSU auch an ein Publikum zu transportieren?
Ich sag's mal so, ich fand das war eine Idee von Rolf Basedow, einer der 3 Drehbuchautoren, zusammen mit Jan Brachen und Christoph Busche. Ist ja jemand, der sich sehr genau im Polizeimilieu auskennt. Der hat viele Filme für Dominik Graf geschrieben Und letztendlich hatte er die Idee zu sagen, unser Film kommt eigentlich im Gewand eines Krimis daher. Er fängt eigentlich an wie ein Whodunit-Film. Und nach 10 Minuten ist spätestens klar, Whodunit. Und es gibt nicht mehr die Suche nach dem Mörder. Wir wissen alle, wer die Mörder sind. Und dann geht es plötzlich um was anderes. Und ich fand das eigentlich einen sehr spannenden, intelligenten Ansatz in unserem Krimiland Deutschland, wo Krimi so eine große Rolle spielt und ein so etabliertes Genre ist. Dieses Genre zu benutzen, um eine Geschichte, die sich tatsächlich fast wie ein Krimi liest und am Ende bestenfalls nicht die Identität eines Mörders preisgibt, sondern etwas über unsere Zeit und über eine Stimmung etwas aussagt.
Jetzt haben wir viel gesprochen über die Überlegungen, die hinter diesen Filmen stecken. Wir haben darüber gesprochen, über die aktuelle Relevanz. Und trotzdem, wenn man sich jetzt die Quoten anguckt, sind die eigentlich ziemlich ernüchternd. Die beiden ersten Filme wurden von 2 bis 3 Millionen Zuschauern gesehen. Auch mein Gefühl ist, dass es so ein bisschen einen Überdruss an diesem Thema NSU gibt. Vielleicht auch, weil dieser Prozess gegen Beate Zschäpe so lang läuft, ohne dass bislang ein Urteil gefallen ist. Vielleicht auch, weil viele Leute in der Bevölkerung Terror inzwischen eher mit islamistischem Terror zusammenbringen oder davor Angst haben. Sie haben sich sicher mehr erwartet, was die Quote angeht, oder?
Für die Schwere des Themas, für den Versuch, was zum Beispiel der erste Film ja auch unternimmt, dass der gnadenlos einen in die Perspektive von Neonazis steckt. Das ist unangenehm. Das muss man erstmal.
Im Film wird sozusagen der Werdegang der drei.
Richtig, die Radikalisierung. Der Jugend, wie aus 14-, 15-Jährigen, die am Anfang teilweise sogar noch punkig unterwegs sind, in einer Zeit plötzlich das umschwingt und sie plötzlich extrem rechts werden und anfangen sich der Gewalt. Das ist etwas, was unangenehm ist, wo ich finde, wo der Maßstab ein ganz anderer sein muss, an was die Millionen angeht. Sie sprachen von 2 bis 3 Millionen. Wenn Sie sich das Alternativprogramm dagegen angucken, was die anderen Sender ausgestrahlt haben, dann finde ich 2-3 Millionen für dieses Thema, für diese Art von Filme ein sehr gutes Ergebnis.
Hi, Info, das Interview heute mit Florian Kossen, Regisseur des letzten Teils der NSU-Trilogie. Im ersten der Titel des Films, die Ermittler nur für den Dienstgebrauch. Der Film wird heute Abend ausgestrahlt in der ARD um 20.15 Uhr. Herr Kossen, heute Abend, werden Sie vorm Fernseher sitzen und sich den Film anschauen, Ihren Film anschauen?
Wenn ich es schaffe, meine 3 Monate alte Tochter bis dahin ins Bett gebracht zu haben und sie einwilligt, dann schon zu schlafen, dann werde ich schauen. Ansonsten haben wir die Abmachung, dass meine Frau gucken darf und ich mich um das Kind kümmere, da ich den Film das ein oder andere Mal im Schnitt schon gesehen habe.
Und Ihre Frau hat ihn noch nicht gesehen?
Sie hat ihn zumindest noch nicht fertig gesehen.
Würden Sie ihn gerne heute Abend noch mal im Fernsehen gucken?
Ja.
Und mit welchem Gefühl würden Sie ihn gucken, wenn Sie ihn sehen? Nervös oder angespannt oder zufrieden?
Gespannt, neugierig, ob er Diskussionen auslöst, ob er Fragen auslöst, ob er das Schlimmste, was einem Film ja passieren kann, ist, wenn es danach einfach weitergeht und als ob nichts gewesen wäre. Wenn danach Diskussion aufkommt, Meinungsverschiedenheiten aufkommen, dann fände ich das sehr, sehr spannend.
Und morgen früh, Hand aufs Herz, geht der Blick erstmal auf die Einschaltquote oder tatsächlich auf die Frage, ob es Diskussionen um den Film gibt?
Ich habe bisher ja nur Kinofilme gemacht. Das heißt, dieses Ding mit der Quote ist tatsächlich für mich ganz neu. Ich habe im Kino 150.000 war das beste Ergebnis an Zuschauern. Ich glaube, die werden wir schaffen. Insofern bin ich mit der Quote eigentlich erstmal zufrieden, wie auch immer die ausfallen sollte. Und bin mal gespannt, was Freunde, Presse und was man sonst noch so bekommt, dazu zu sagen haben.
Herr Kossen, herzlichen Dank. Das war HR Info, das Interview mit dem Filmemacher Florian Kossen. Er ist Regisseur des dritten Teils der Filmtrilogie Mitten in Deutschland, NSU, die ARD in den vergangenen 10 Tagen gesendet hat. Der letzte Teil mit dem Titel Die Ermittler nur für den Dienstgebrauch wird heute Abend ab 20.15 Uhr im ersten gesendet. Mehr zum Interview und das komplette Gespräch als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Dort bieten wir unter dem Titel 10 Jahre NSU-Mord in Kassel, Hessens Rechte auf dem Vormarsch auch eine hr-info-Web-Dokumentation an zum NSU-Mord an Halit Joska 2006 in Kassel und zur aktuellen Terrorgefahr von rechts. Mein Name ist Oliver Günther.